Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde hier vor Ort und auch liebe Geschwister in die Gemeinde in den Übertragungsgeräten, da wo ihr auch seid. Heute wollen wir unser Studium des Wortes Gottes an der Stelle fortsetzen, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Und das ist im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen in euren Bibeln. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Ich möchte euch gerne nochmal diese Verse vorlesen und dann im Gebet uns anbefehlen, diesem Studium unser Herzen darauf ausrichten. Und dann wollen wir weiter diese Verse miteinander studieren. Johannes schreibt ab Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Liebe Geschwister, lass uns miteinander aufstehen und miteinander, ja, und ich möchte beten, bevor ich das tue. Ich möchte wirklich euch bitten, nicht nur jetzt mein Gebet zu hören, sondern innerlich selbst mitzubeten, dass der Herr durch dieses Wort zu unseren Herzen redet. Hört diese Predigt nicht als meine Predigt zu euch oder das, was meine Gedanken zu euch. Hört, lest mit mir das Wort und prüft, dass, ob nicht Gottes Wort das an euch ist. Und weniger meine Worte an euch. Und prüft das, ob die Auslegung dementsprechend dem Wort des Gottes ist. Und wenn es es ist, dann nehmt es an. Dann nehmt es in eurem Herzen, im Glauben an. Lasst uns beten. Jesus Christus, es ist wirklich dein Wort. In allen Liedern haben wir dieses Zeugnis gerade abgelegt, Herr, was wir glauben, was wir bezeugen und dass wir auch darauf angewiesen sind, Herr. Wir wollen dich hören. Wir wollen nicht eine menschliche Auslegung, nicht menschliche Gedanken hören. Wir wollen dein Wort hören, deine Gedanken hören. Und wir haben es hier in deinem Wort stehen. Wir haben es gerade gelesen, einen kleinen Teil. Und wir werden noch mehr aus deinem Wort lesen. Und mein Gebet ist, dass du unser Herzen bereit machst zum Hören. Herr, stell uns in dein Licht und lass durch dieses Licht, Herr, uns in deiner Gegenwart stehen und unser Leben uns da reflektieren und sehen, was das bedeutet für uns, nicht unbedingt für meinen Bruder und für meine Schwester rechts oder links neben mir, sondern für uns, damit du verherrlicht wirst im Glauben, in der Wahrheit, im Zeugnis deines Wortes. Ich befehle dieses Studium, diese Predigt uns, dir, Jesus, und deiner Gnade an und bitte um Weisheit, Vollmacht, um Kraft, das Wort wirklich so zu verkündigen, Herr, dass die Geschwister es als dein Wort auch annehmen können. In deinem Namen bitte ich das. Amen. In der letzten Predigt über diese Verse, Verse 16 bis 18, in den letzten Predigten haben wir uns mit dem Gegenteil von der Liebe beschäftigt. Also was ist das Gegenteil von der Bruderliebe? Diese Verse gehören ja zu dem Abschnitt, in dem unsere Liebe zu den Brüdern getestet und abgefragt wird. Und bevor wir uns damit die Zeit jetzt uns nehmen können, uns anzuschauen, was diese Bruderliebe ist, sind wir der Schrift gefolgt und so wie Johannes es getan hat, ab Vers 11 haben wir uns erstmal angeschaut, was die Liebe nicht ist. Also wir bekommen erstmal eine Definition oder bekamen eine Definition, was die Liebe, die Bruderliebe nicht bedeutet, um das besser zu verstehen, was sie bedeutet. Und ab jetzt, ab Vers 16, wollen wir uns dem zuwenden, was sie wirklich bedeutet. Was bedeutet sie nicht? Und wir haben gesehen, dass das Gegenteil von der Liebe der Hass ist. Und dieser Hass richtet sich gegen die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und in Jesus Christus, Jesus dem Christus, verkündigt Gott uns die Wahrheit, dass es nur einen Weg gibt, nur einen Zugang zu ihm, nur eine Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, Gott zu nahen und von ihm rechtfertigt zu werden. Und diese Wahrheit wird gehasst. Ein gutes Beispiel hat Johannes uns gegeben, am Beispiel von Kain und Abel. Die Brüder, die Brüder waren, die beide sich Gott nahten, beide Gott ein Opfer brachten, um Gott zu nahen. Und das eine Opfer nahm Gott an, das andere Opfer nahm er nicht an. Und dann zeigt uns die Schrift, und wir lernten das in diesem Kontext, warum Kain Abel hasste, worauf richtet sich der Hass. Das sahen wir im Leben Jesu und das können wir genauso im Leben der Aposteln sehen. Warum wird das Evangelium und warum wird dieser Weg, den Gott allein bestimmt hat, allein erwählt hat, nur in seinem Sohn, ihn aus Gnade und ohne Werke zu nahen, warum er so sehr von den anderen gehasst wird. So, nachdem wir aber diesen Hass uns angeschaut haben und ich hoffe, ein gutes Verständnis dafür bekommen haben, wollen wir heute uns dem zuwenden und anschauen, was das eben in positiver Art und Weise, jetzt nicht mehr in negativer Art und Weise, sondern in positiver Art und Weise, was ist diese Bruderliebe, von welcher Bruderliebe ist hier die Rede? Ich hoffe, ich trete euch da nicht zu nah oder spreche euch nicht etwas ab, was ihr habt, aber ich glaube, dass das Verständnis, was diese Liebe ist, und diese Bruderliebe ist und auch allgemein die Definition der Liebe von der Schrift, dass da wirklich nicht alle wirklich wissen, was das bedeutet. Es herrscht eine große Unkenntnis darüber, was ist diese Bruderliebe oder wenn die Bibel von Liebe redet, von welcher Liebe ist hier eigentlich die Rede? Was ist die biblische Definition der Liebe? Was ist die biblische Definition von der Bruderliebe, die wie sie uns hier vorgestellt wird und aber auch als einen Test gezeigt wird. Kinder Gottes lieben die Brüder und in welcher Weise tun sie das? Genau wie die anderen Tests, die wir bis jetzt gemacht haben, ob das der Test der Gemeinschaft mit Gott gewesen ist, das Leben im Licht oder der Test des Nicht-Lieben der Welt oder der Test, was es bedeutet, dass ein Kind Gottes nicht sündigt, habe ich euch versucht zu zeigen und zu sagen, dass wir genau wissen müssen, was wird da eigentlich abgefragt. So, wenn wir nicht wissen, von was das bedeutet, im Licht zu wandeln, dann werden wir diesen Test nicht bestehen. Wenn wir denken, nur als Beispiel, im Licht zu wandeln bedeutet nicht zu sündigen, dann ist der Test sehr, sehr kurz und wir würden niemals zu der Gewissheit und zur Freude gelangen und sagen, okay, ich bin ein Kind Gottes, ich wandle im Licht. Wir haben gesehen, dass das Wandeln im Licht bedeutet, in einer Erkenntnis der Sündhaftigkeit zu leben und Erkenntnis der Vergebung in Jesus Christus zu leben. Nur, oder was bedeutet eben, dass ein Christ nicht sündigt? Welche Sünde begeht ein Christ nicht? Sündigt er einfach per se nicht? Und auch diese Dinge. Das heißt, wenn wir erst diese Dinge wirklich verstehen, was abgefragt wird, dann können wir auch die Tests richtig machen und auch wirklich bestehen. Denn ich bin davon überzeugt, dass genau aus diesem Grund dieser Brief geschrieben ist, damit wir Gewissheit bekommen, völlige Freude bekommen, nicht, dass wir durchfallen. Aber damit wir nicht durchfallen, müssen wir wissen, was abgefragt wird. Auch genauso, von welcher Liebe ist eigentlich hier die Rede? Denn sehr schnell, wenn man jetzt liest, diese Verse lesen würde oder den Abschnitt oder den ganzen Johannesbrief, spätestens hier ab Kapitel 3, heißt immer wieder, dass die Kinder Gottes die Brüder lieben, die Geschwister lieben oder jemand, der den Bruder nicht liebt, sondern hasst, ist nicht aus Gott geboren. Das ist sehr klar, sehr schwarz-weiß, wie Johannes das hier darstellt. Und wenn wir uns selbst reflektieren und dann sagen, aber mir fehlt auch ganz schön oft die Liebe. Und ich habe da gar keine Liebe zu dem oder zu dem. Und dann kommen wir nämlich genauso schnell an den Punkt zu sagen, ich entschuldige mich kurz, ich muss meine Brille, die rechte Seite ist so verschwommen. Und ich glaube, das liegt an der Brille und nicht an euch. Jetzt, ja, wunderbar. Wenn wir darauf aus sind oder wenn wir in dieser Weise es verstehen und hineinschauen und sagen, okay, habe ich genug Liebe, habe ich keine Liebe, habe ich wenig Liebe, dann sind wir auch schnell im Zweifel, ob wir Kinder Gottes sind. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Weil der sagt, er ist ein Kind Gottes, ich habe da keine Liebe für ihn oder wenig Liebe oder da mangelt es mir. Der Test ist nochmal geschrieben, damit wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir müssen diese Liebe kennenlernen. Die meisten aber, und das ist es ist sehr natürlich, verstehen unter der Liebe die Erfahrung oder das, was sie so unter der Liebe kennen, das, wie sie so Liebe leben und verbinden Liebe sehr schnell mit Emotionen, mit Gefühlsregung, mit Zuneigung. Also die Liebe wird sehr schnell auf diese Ebene runtergebrochen und wenn man an Liebe denkt, dann denkt man, ja okay, ich muss meine Brüder so lieben wie zum Beispiel mein Ehepartner oder mein Freund, meine Freundin oder meine Kinder oder meine Eltern. Und wenn wir an Liebe denken und uns das vorstellen, also wie liebe ich zum Beispiel meine Frau oder meine Kinder? Und wenn ich das vorstelle und denke, aber so liebe ich gar nicht doch die Geschwister. Und dann denke ich, oh nein, ja dann bin ich ja kein Kind Gottes, weil diese Liebe ja mir fehlt. Und man denkt, man muss ja so lieben. Die Liebe wird von uns so gefüllt und so definiert aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserem Verständnis, was Liebe bedeutet, was wir unter Liebe verstehen. und wie wir Liebe definieren. Und dann lesen wir, wir müssen die Geschwister lieben, also nehmen wir unser Verständnis, unser persönliches, fleischliches, irdisches, menschliches Verständnis der Liebe und übertragen das auf die Bruderliebe und setzen das in, so ins Verhältnis und dann sagen wir, okay, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich nicht? Und ich sage, kein Wunder, dass ganz, ganz viele dann anfangen zu zweifeln. Weil genau das, was ich als Mann meiner Frau gegenüber empfinde, ist schwierig zum Philipp zu empfinden, weil das eine andere Art der Liebe ist. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht liebe. Ja. Und das zu begreifen, von welcher Liebe ist hier die Rede? Ist, wie definiert die Bibel die Liebe? Das ist so, so wichtig, dass wir das tun. Ein anderer Weg oder ein anderes Problem ist, dass man die Liebe, die eben sehr stark auf die Gefühle, Empfindungen, auf Emotionen, Zuneigungen ist. Also wenn ich einer Person mir zugeneigt bin, wenn ich seine Gemeinschaft suche, wenn ich immer in seiner Nähe sein möchte, wenn ich diese Person sehe und ich Schmetterlinge im Bauch habe oder einfach so ein gutes Gefühl oder ihr versteht, wovon ich rede, dann sagen wir, das ist Liebe. Und das setzen wir dann voraus. Und dann sind wir natürlich bereit, auch Dinge zu tun, oder, für die Person. Dann machen wir uns die Mühe, wir gehen hin, wir machen etwas, sind bereit, was zu kaufen. Das machen wir. Das heißt, oft ist das Verständnis von Liebe ist eine Motivation, Liebe ist eine treibende Kraft für Dinge, die wir tun. Das Erste ist, im Allgemeinen definiert Liebe als auf einer sehr stark Gefühlsebene, Emotionalebene, Zuneigung. Und dann aber geht man einen Schritt weiter und sagt, dass dieses Gefühl und diese Zuneigung und diese Emotion, es braucht, um für jemanden etwas zu tun. Also habe ich keine Liebe, mache ich nichts. Habe ich Liebe, bin ich bereit, alles zu tun. Das ist der Grund übrigens, warum auch so viele Ehen und Beziehungen zugrunde gehen. Solange man eine emotionale Verbindung hat, solange man eine Sympathie, eine Empfindung, eine Zuneigung hat, dann ist man bereit, Dinge zu tun, die man auch vielleicht gar nicht so normal machen würde. Ja? Man macht das. Das heißt, das Verständnis in unserem Alltagsleben, in unserem persönlichen Leben, Liebe ist die antreibende, die motivierende und die Kraft, die mich dazu befähigt, Dinge zu tun, Werke zu tun. So, das ist ein ganz stark menschliches Verständnis von Liebe. Liebe ist die treibende Kraft. Ich durfte letzte Woche ein junges Ehepaar trauen und das war ganz außergewöhnlich, weil zum ersten Mal die standesamtliche und die christliche Trauung zusammen war. Also der Trauzeuge kam, er hat getraut und dann ist er gegangen und dann er hat gesagt, Herr Zorn, Sie dürfen weitermachen. Und dann habe ich das übernommen und habe dann sie getraut. Wir haben abgesprochen, was er macht und was ich dann mache und nach 15 Minuten ist er gegangen. Und interessant war, er hat das getan, er hat über die Liebe gesprochen, das macht man so, und hat sie getraut und erklärt, warum ihre Ehe halten kann und was sie verbindet und er sprach über die Liebe. Und das war sehr interessant, ich habe genau zugehört, weil ich wusste, ich muss gleich auch was sagen. Alle Leute sind geblieben, das Ehepaar ist geblieben, sie werden hören, was er gesagt hat, was ich sage. Und ich habe genau hingehört und er sprach über die Liebe, also grundsätzlich ja gut, nur sprach über eine Liebe, die eben auf rein dieser emotionalen Gefühlsebene basiert. Und er sagt, solange diese Liebe da ist, oh, ist eure Ehe garantiert. Und ich dachte, was ist, wenn diese Liebe mal nicht da ist? Was ist, wenn die Emotionen dann nicht mehr da sind? Wenn die Schmetterlinge nicht mehr da sind? Was ist, wenn die Gefühlsebene erkaltet? Und sei es nicht nur persönlich, vielleicht durch eine Krankheit bedingt oder aus welchem Umstand auch immer. Was ist, wenn man dann in einer Depression ist und gar nicht mehr fühlen kann, nur als Beispiel? Was kann man da nicht mehr lieben? Was passiert dann, wenn diese menschliche Ebene der Liebe nicht mehr vorhanden ist? Dann gibt es keine Hoffnung mehr für die Ehe? Was ich euch damit sagen möchte, hier beginnt der Irrtum, weil wir immer wieder aus unserer persönlichen Glaubens- oder Lebenserfahrung, aus unserem Lebensumfeld Dinge nehmen und sie dann in die Schrift hineinlegen. Wir lesen in der Bibel Liebe und dann denken wir, ah ja, das ist Liebe und dann denken wir, das ist Liebe. Und dann lesen wir das Wort Gottes und das Wort Gottes redet von der Liebe und wir merken, oh, dann liebe ich ja nicht. Ihr versteht, was ich meine? Wir legen Dinge hinein auf unsere Erfahrungswelt und prüfen nicht, ob die Definition der Liebe von der Schrift überhaupt das ist. Nun möchte ich an dieser Stelle schnell sagen, das bedeutet nicht, dass Liebe kein Gefühl ist. So, dann habe ich das, was vielleicht nicht Liebe ist. Liebe kann ein Gefühl sein und Liebe kann eine Emotion sein und Liebe kann und ist mit Sicherheit auch eine Zuneigung. Nur, das ist wichtig, das ist alles da. Das gehört aber alles zu einem natürlichen Menschen. Manchmal bin ich so naiv zu glauben, dass nur Christen lieben können. Ja? Das heißt, wenn ich das nicht differenziere, was die biblische Definition der Liebe ist und menschliche Liebe, das heißt die Liebe, die Gott jedem Menschen von Natur aus gegeben hat, die Zuneigung zu anderen Menschen, die Liebe zu kleinen Kindern. Wir haben gerade sie eingesegnet und da gucke ich, wie die Eltern ihre Babys lieben und dann denke ich, Mensch, sind sie gute Christen? Wie können die ungläubigen Eltern ihre Kinder so lieben? Ich stehe im Supermarkt, spielt keine Rolle, welche Marke, und ich stehe da und gucke, wie die Eltern da so lieb mit den Kindern umgehen. Und dann denke ich, das müssen doch Christen sein. Und dann denke ich, nein, sind sie ja nicht. Ich sage euch nicht, aus welchem Grund ich das denke. Und dann denke ich, guck mal, die sind in der Lage, ihnen diese Liebe zu geben. Oder die Kinder sagen, Papa, ich hab dich lieb. Ich lieb dich. Und das ist nicht wiedergeboren. Wie geht das? Das geht. Denn wir sind hier auf einer Ebene, die Gott auch geschaffen hat. Und jeder Mensch ist in der Lage, in dieser Weise zu lieben. Das geht. Aber das hat nichts mit dem zu tun, von dem die Schrift hier sagt. Und nochmal, und das ist der Punkt. Wir nehmen das, was jedem natürlichen Mensch gegeben ist, als Liebe und übertragen das auf die Bruderliebe, von der hier die Rede ist und der Anspruch da ist, das ist der Test. Und dann kommen wir ins Schleudern. Übrigens, diese Liebe ist da, aber diese Liebe geht auch. Die Emotionen kommen, die Emotionen gehen. Darauf ist nicht wirklich Verlass. Das ist, wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen ein anderes Verständnis bezüglich der Liebe von der Schrift. Es sind mehr wie irdische, menschliche, fleischliche Faktoren. Wir haben in unserem Text, wir haben in den Versen, die wir hier heute gerade gelesen haben, über die wir jetzt gleich nachdenken möchten, eine erste Definition, ich sage bewusst eine erste Definition, es ist noch nicht alles. Denn ab hier beginnt Johannes diesen zweiten Aspekt des Tests aufzuzeigen. Am Anfang hat er gezeigt, was es bedeutet, in den ersten 5 Tests an Jesus, den Christus zu glauben. Das ist das eine, was ein Kind Gottes ausmacht. Das zweite ist, er liebt die Brüder. In den ersten Teilen, in den ersten 5 Tests war das der Schwerpunkt, was bedeutet, an Jesus Christus zu glauben, Jesus den Christus zu glauben. Im zweiten Teil, den weiteren 5 Tests, da geht es, was bedeutet, die Geschwister zu lieben. Und von daher, ich werde nicht heute alles dazu sagen, wobei wir schon im Negativen angefangen haben, aber er baut es auf und das wird uns die nächsten Tests begleiten, die nächsten Verse begleiten und wir werden mehr und mehr, so spiralförmig, wie dieser Brief auch gestaltet ist, immer tiefer hineingenommen, von welcher Liebe ist hier eigentlich die Rede? Um was geht es hier eigentlich? Schaut mal, wie Vers 16 beginnt. Da heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt. Hier heißt es nicht einmal, hieran kann man die Liebe erkennen. Oder hier ist die Liebe zu erkennen. Johannes redet zu Kindern Gottes. Er prüft die Kinder Gottes. Und er sagt, ein Kind Gottes hat die Liebe erkannt. Andersrum, er weiß, was die Liebe ist. Er kennt die Brüderliebe. Er kennt diese Liebe. Er ist darüber nicht in Unkenntnis. Ein Kind Gottes weiß, so hat er begonnen, und er sagt, ein Kind Gottes weiß, warum Kinder Gottes die Brüder lieben und sie nicht hassen. Er weiß das. Deswegen hat er in Vers 14, lest mit mir vielleicht das auch nochmal kurz. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das ist es, was wir wissen. Das ist nicht vermuten. Wenn jemand die Kinder Gottes liebt, die Brüder liebt, die Geschwister liebt, dann kann er wissen, ich bin aus Gott geboren. Denn nur der kann in dieser Weise lieben, wie die Bibel als Liebe definiert, der aus Gott geboren ist. Man kann lieben auf verschiedenste Weise, auf menschliche Weise. Und oft machen wir das untereinander so. Vielleicht wiederhole ich mich da, aber wir alle in unserer Glaubensgemeinschaft hier an diesem Ort, in der Ortsgemeinde, wir können nicht alle mit allen in der gleichen Art und Weise Sympathie zusammen sein. Und das ist auch nicht erwartet. Also die Bruderliebe bedeutet nicht, dass ich mit jedem Geschwister in der gleichen Intensivität, Emotionalität, Zuneigung Gemeinschaft habe. Und sagen, das ist Liebe. Davon ist nicht die Rede, das ist nicht die Prüfung. Aber wir wissen, wir können einander lieben und auf die Art und Weise, die Liebe wird gleich erklärt, wenn wir in der Lage sind, so die Geschwister zu lieben, wie die Schrift es definiert, dann muss ich ja aus Gott geboren sein. Denn das ist weit höher, das ist weit mehr und das ist etwas anderes wie die menschliche Liebe, die wir auch so untereinander haben, wirklich. So die, und dann denken wir oft, das ist christlich, aber das ist normal. Das hat nichts mit christlich zu tun. Ja. Dass die einen mehr zusammen sein können, mehr zusammen unternehmen, lieber etwas gemeinsam machen. Und das ist aber noch nicht das Christliche. Das ist noch nicht die Bruderliebe, von der die Schrift redet. Ein Kind Gottes weiß also nicht nur, dass er aus Gott geboren ist, weil er nämlich die Brüder nicht hasst. Er weiß, was Hass bedeutet. Er weiß, was das Gegenteil von dieser Bruderliebe ist. Er versteht das. Aber er weiß auch, nicht er weiß, er hat erkannt, das ist herrlich, er hat erkannt, was diese Liebe eigentlich ist. Und weil er das eine weiß und das andere erkannt hat, ist seine Gewissheit fest, ich bin ein Kind Gottes. So, von welcher Liebe ist also hier die Rede? Was müssen wir erkennen? Die Bibel, die Schrift, die Verse, hier drei Verse, eine wunderbare erste Definition dieser Liebe, eine erste Erklärung dieser Liebe. Drei Verse, drei Punkte, drei Lektionen heute mit euch hier durchgehen. Vers 16, Vers 17 und 18. Ich werde mit euch durch diese drei Verse jetzt durchgehen und versuchen, diese Liebe euch vorzustellen, wie die Schrift es sagt. Das erste ist Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder sein Leben hinzugeben. Das ist die erste Definition der Brüderliebe. Das ist die erste Definition der Liebe von der Schrift, wie die Bibel die Liebe definiert. Und liebe Geschwister, hier geht es nicht um Emotionen. Hier geht es nicht darum, um Sympathien. Hier geht es nicht um Zuneigung in dieser Weise, wie die Menschen in der Lage sind, Zuneigung zu empfinden. Hier bekommen wir eine Definition der Liebe und hier heißt hierin haben wir erkannt. Wir haben hier eine Erklärung, hier haben wir eine Präsentation. Es ist nicht nur eine Präsentation, es ist eine Demonstration der Liebe. Von welcher Liebe ist hier die Rede? Welche Liebe brauchen wir oder welche Liebe hat Gott in unsere Herzen ausgegossen ist. Warum ist diese Liebe so besonders und die können nur die haben, die von Gott geboren sind, die eine Wiedergeburt erlebt haben, die teilhaftig der göttlichen Natur geworden sind. Von welcher Liebe ist hier die Rede? Und schaut mal, der Maßstab ist klar, oder? Woran können wir die Liebe erkennen? Nicht nur können, sollen wir die Liebe erkennen? Oder besser, haben wir die Liebe erkannt? So, woran haben wir wirklich erkannt, was Liebe bedeutet? Wir können über die Liebe vielfältig reden und glaubt mir, es gibt kaum ein anderes Thema, das in dieser Welt so beschrieben, besungen wird wie die Liebe, oder? Es gibt nur zwei andere Sachen, die werden auch gern besungen, aber die Liebe ist halt, das ist halt die Liebe. Es geht in Liedern, egal christlich, nicht christlich, es geht immer um die Liebe. Die Country-Songs, kein Song ohne Liebe. So, alles wird von der Liebe bestimmt. Nur wird diese Liebe unterschiedlich gefüllt, unterschiedlich definiert. Aber hier heißt es, hier haben wir eine Offenbarung, hier haben wir eine Präsentation. Nochmal, hier haben wir eine Demonstration, etwas, woran wir die Liebe erkennen. Wir wissen, ach, das ist Liebe. Ich habe verschiedene Vorstellungen von Liebe, aber das ist Liebe. Und diese Liebe sehen wir in Christus. Wenn es heißt, und hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist die Demonstration, das ist die Definition, das ist die Erklärung dieser Liebe, von der hier die Rede ist, die wir zu den Brüdern haben. An der gleichen Liebe. Hier beginnt Johannes die erste Feststellung oder Präzision dieser Liebe, negativ Hass. Jetzt sagt er, was ist diese Liebe? Schaut, er sagt, guckt euch Christus an. Das ist die Liebe. Und was ist diese Liebe? Er hat für uns sein Leben hingegeben. In Jesus Christus, in seiner Menschwerdung, in seinem Leben, in seinem Leiden, in seinem Sterben, haben wir die Darstellung dieser Liebe, was diese Liebe bedeutet. Da müssen wir hingehen, das müssen wir uns anschauen und dann begreifen wir, von welcher Liebe hier die Rede ist. Und nur diese kann von Gott uns geschenkt werden. Wenn ihr einen kurzen Sprung mit mir wagt, nur ein bisschen und nur ganz kurz in Kapitel 4 und schaut mit mir, was in Vers 9 steht. Da wird später das vertieft und Johannes wird das noch mehr erklären, aber ich möchte trotzdem es wagen, schon mal ein bisschen nach vorne zu spickeln. Schaut mal in Vers 9, was da steht. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigengeborenen Sohn in die Welt gesandt hatte, damit wir durch ihn leben möchten. Kennen wir, gell? Herrlicher Vers. Hierin ist die Liebe offenbart. Offenbart bedeutet sichtbar gemacht, zu erkennen gegeben. Hier können wir Gott als den liebenden Gott in seinem Wesen kennenlernen. Hier können wir nicht nur kennenlernen, dass Gott Liebe ist, hier wissen wir, was Liebe bedeutet. Was Liebe von ihrem Wesen ist. Und er sagt, hier hat Gott gezeigt, was Liebe ist. Er sandte seinen Gott in diese Welt, damit du und ich leben kann. Das ist die Demonstration dieser Liebe, von der hier die Rede ist. Ich will es konkretisieren. Von welcher Liebe ist hier die Rede? Als ich darüber nachdachte, je mehr ich darüber nachdachte, und ich bin dann auf dem Weg und wahrscheinlich nur fertig, wenn Jesus wiederkommt, und ich diese Liebe von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Aber je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr dachte ich, dass ich ein sehr schwammiges Verständnis der Liebe bisher hatte. Und dass auch da ein Umdenken stattfinden muss. Und deswegen habe ich vorhin das gesagt, wenn ihr das seht, dass das Wort Gottes das sagt, dann bitte ich euch, das auch als das Wort Gottes für uns in Anspruch zu nehmen. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist nicht ein Gefühl. Hatte ich schon geahnt, dass ich darauf hinaus möchte. So, die Liebe ist nicht ein Gefühl, von der hier die Rede ist. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine Tat. Auch das habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört, aber ich möchte darüber mit euch nachdenken vom Wort Gottes, was das bedeutet. Ich möchte nochmal so sagen, wir sind so gepolt aus unserem Fleisch, aus unserer menschlichen Natur heraus. Wir sagen, wenn wir lieben, dann sind wir bereit, Dinge zu tun, richtig? So, ich liebe nicht, also bin ich nicht bereit, mit dir Meilen zu gehen. Ich liebe nicht, ich habe kein gutes Gefühl für dich, ich habe keine Zuneigung, dann werde ich dir nicht helfen, ich werde dir keinen Blumenstrauß kaufen, ich werde dir kein Geschenk kaufen. Ich fühle nichts, also mache ich nicht. Das heißt, die Kraft für unser Tun wird an Liebe geknüpft. Ist die Liebe da, tue ich's. Wisst ihr, die Bibel sagt nicht, die Liebe ist eine Kraft. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Liebe ist eine Tat. Das ist für mich revolutionär. Die Liebe ist nicht die Kraft, um Dinge zu tun. Liebe ist das, was wir tun. Das ist Liebe. Die Kraft übrigens, die Dinge zu tun, ist nicht Liebe, sondern der Geist Gottes. Die neue Schöpfung, die neue Natur, die uns unbedingt gegeben werden muss, damit wir diese Dinge tun können. Was hat Gott verheißen? Ich werde einen neuen Bund machen. Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben, damit sie in meinen Geboten und Satzungen wandeln. Sie tun. Das ist die Kraft. Die Kraft ist nicht die Liebe. Die Liebe, die Kraft ist der Geist Gottes in uns. Die Kraft ist nicht die Liebe. Die Liebe ist nicht die Kraft für die Tat. Die Tat ist die Liebe. Und das ist oft, das müssen wir in uns, das müssen wir zusammenbringen, auch wirklich verstehen. Das heißt, das, was ich tue, ist Liebe. Nicht ich mache aus Liebe heraus, mache ich das. Woher weiß ich, dass du mich liebst? Du tust es. Darum sagt Johannes, schaut mal Vers 18, greif ein bisschen wieder vor. Kinder, er spricht Kinder Gottes an. Nicht seine persönlichen Kinder, er spricht Kinder Gottes an und sagt, Kinder, lasst uns nicht lieben mit den Worten, noch mit der Zunge. Das ist nicht Liebe, sondern in der Tat und Wahrheit. Müssen wir nachdenken, was das bedeutet. Aber zuerst in der Tat. Das ist Liebe. Das ist die biblische Definition Liebe. Gott hat seine Liebe zu uns darin offenbart. Wie? Indem er etwas tat. Die Liebe redet nicht und sagt, indem er etwas fühlte. Er hatte so ein inniges Gefühl zu uns, so eine Zuneigung, so eine Empathie und Sympathie und Begeisterung und rosarote Brille und dann sagte, na gut, mache ich es halt. Das ist nicht die biblische Definition, sondern er tat's und sagt, das ist Liebe. Das ist Liebe. Er hat etwas getan. Die Bibel definiert hier uns das, welche Tat, jetzt ist wichtig, die Liebe ist nicht einfach nur eine Tat. Auch das ist zu kurz. Wenn wir sagen, okay, alles klar, danke für die Information, Liebe ist kein Gefühl, eine Tat, nur nebenbei, deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt ja verschiedene Ebenen. Es gibt eine emotionale Ebene der Liebe, die kennen wir, aber das hat aber nichts mit dem Glauben in dem zu tun, sondern das ist einfach menschlich. Das heißt, es gibt Dinge, die in uns Emotionen auslösen. Und entweder können das irdische, fleischliche Dinge sein oder es können geistliche sein. Aber der eine wird im Geist eine Wahrheit erkennen und in Christus und es wird in ihm eine Emotion auslösen. Vom Gefühl her ungefähr das Gleiche, wenn der andere seinen Freund oder Freundin erkennt und dann auch Emotionen auslöst. Das heißt, es ist nicht gefühlslos, aber das ist nicht das, was die Bibel als Bruderliebe oder die Liebe Gottes definiert. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil, und das sage ich aus persönlicher Erfahrung in so vielen Gesprächen, dass das Leiden der Kinder Gottes darin sind, dass ich fühle ihn nicht. Woher weiß ich, dass ich Jesus liebe? Du sagst, du liebst ihn. Manchmal erzähle ich, und das fühlt sich so an, als ob ich nur ein Gefühl für ihn habe. Habe ich auch. Aber das ist nicht die Definition. Und wir sagen, aber ich habe nicht diese Gefühle anscheinend, wie du sie hast für ihn. Und dann kommen sie ins Schleudern. Ich will auch Jesus lieben. So, von daher ist es so gut und so wichtig, dass wir verstehen, diese Liebe ist eine Tat. Ich tue was für ihn. Das ist meine Liebe. Ich mache es für ihn. Das ist meine Liebe, es ist eine Tat. Nicht in erster Linie ein Gefühl. Das Schöne, und das sage ich auch immer wieder, der Tat folgt oft ein Gefühl. Aber wenn ich warte, bis ein Gefühl kommt, damit ich etwas tue, da bricht irgendwann mal jede Beziehung zusammen. Jede Gemeinschaft zusammen, auch die Gemeinschaft zu Gott. Wenn ich glaube, ich warte, bis ich ein gutes Gefühl zu Gott habe und dann werde ich wieder Bibel lesen, dann werde ich wieder beten, dann werde ich wieder was für ihn tun. Je länger du wartest, umso weiter mehr wirst du dich von ihm entfernen. Liebe ist per Definition von der Schrift eine Tat in erster Linie, aber nicht einfach nur eine Tat. Es ist ein Opfer. Schaut mal, was da steht, nochmal Vers 16. Hierin haben wir die Liebe erkannt. Das ist jetzt der Gegenstand, an dem wir die Liebe kennenlernen, an dem wir die Liebe verstehen und erkennen, was ist Liebe, und sagt, hierin haben wir die Liebe erkannt. Also, klare Definition, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist Liebe. Nicht, dass er für uns irgendwas getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Das ist die Liebe, von der die Bibel redet. Das ist die Liebe, die nur Gott in unser Herzen hineingeben kann, sonst werden wir niemals so lieben können. Denn liebe Geschwister, die menschliche Liebe funktioniert nur so weit, solange ich etwas davon habe. Solange wird sie funktionieren. Solange du das tust, was mir gefällt, liebe ich dich. Auch wenn wir das vielleicht nie so behaupten würden, aber wir merken, wenn auf einmal das nicht passiert, dass jemand etwas für uns tut, was ich möchte, dann merken wir, die Gefühle gehen weg. Wenn, solange du so aussiehst, wie ich mag, dann liebe ich dich. Dann beginnt sich der Mensch zu verändern. Ihr habt keine Ahnung, was ich schon alles gehört und habe, warum Menschen auseinandergehen, warum Menschen sich nicht mehr lieben. Und diese Liebe ist eine egoistische Liebe. Die mag nach außen sehr, sehr am anderen interessiert sein, aber diese Liebe ist egoistisch. Spenden Menschen? Warum gründen sie Stiftungen? Warum sind sie bereit, ihr Hab und Gut, vieles, Millionen davon wegzugeben, meistens von den vielen, die sie schon haben? Gell? Warum machen sie das? Weil sie so sehr die Armen lieben? Weil sie so sehr so ein Engagement haben? Ganz ehrlich, Image, wie stehe ich da? Was mache ich mit dir? Jetzt habe ich so viel Geld gemacht, jetzt muss ich auch dementsprechend zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich habe auch die Menschen im Blick. Es geht um Image. Es geht um Publicity. Denn wenn diese Hingabe und diese Liebe mal wirklich auf den Prüfstand gestellt wird, wenn es ihn wirklich was kosten würde, bereit zu sterben, bereit wirklich ein Opfer zu bringen, wenn ich 5 Millionen habe und 100.000 spende, ist es ein Opfer. Werde ich morgen nichts mehr essen können, mir nichts mehr leisten können. Ist das ein Opfer? Wo ist das Opfer? Wo ist der Liebesbeweis? Das ist nicht sonderlich schwer. Genauso wenig es nicht schwer ist zu sagen, ich liebe dich. Ich könnte sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Zack, so in den Raum kann ich es machen. Würde ich vielleicht kurz überlegen, tue ich es wirklich? Aber ich kann es sagen. Ich kann die Worte einfach aussprechen. Ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, spielt keine Rolle. Ich kann es einfach sagen. Aber das ist nicht Liebe. Woran weiß ich, dass wenn jemand sagt, ich liebe dich, es wirklich so meint? Woher weiß ich, dass diese Liebe Wahrheit ist? Es zeigt sich in der Tat. Das heißt, im Werk, im Tun. Da offenbart sich die wahre Liebe. Nicht im Reden, nicht im Bekenntnis. Irgendwann mal lernt man das. Das kommt irgendwann so automatisch. Ich liebe dich, hab dich auch lieb. Ja, schön. Smiley, Kuss zurück, fertig. So funktioniert das nicht. Es funktioniert anders. Der Maßstab der göttlichen Liebe, der Bruderliebe ist Christus. Und diese Liebe sagt, er hat sich selbst für uns hingegeben. Jetzt habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, welche Gedanken es bei euch auslöst. Bedeutet, dass ich mein Leben für meinen Bruder hingeben muss? Also buchstäblich sterben? Denn Jesus starb doch für uns, ja? Warum starb Jesus für dich und für mich? Wegen deiner und meiner Schuld und Sünde, richtig? Muss ich, verlangt die Liebe Gottes von mir, dass ich für meinen Bruder, für meine Schwester, wegen seiner Sünden und ihrer Sünden sterben soll? Das ist für uns undenkbar. Wir verstehen, weil es nur ein Opfer geben kann, der in dieser Weise für Menschen sterben kann. Also davon ist hier nicht die Rede. Davon redet Johannes nicht, wenn er sagt, du musst bereit sein, für die Schuld und Sünde deines Bruders zu sterben. Nein, das ist nicht die Rede. Aber er sagt es und er wird gleich das definieren und wir gucken uns das auch gleich im Vers 17 an. Es geht nicht um ein Sündopfer. Das heißt, wir müssen nicht unser Leben als Opfer der Sündung des anderen hingeben. Das hat Jesus ein für alle Mal getan. Aber wir sind schuldig, steht hier, unser Leben als Opfer für den anderen zu geben. Nicht um ihn zu rechtfertigen, nicht um ihn zu erlösen, nicht um ihn zu heiligen, aber um ihm zu helfen. Und das bringt Opferbereitschaft mit sich. Ihm wirklich zu helfen, so zu helfen, dass man bis ans Äußerste geht. Wenn es einen sogar es alles kosten sollte. Versteht ihr, was ich vorhin gemeint habe? Wenn ich meinen Bruder leiden sehe und sage, okay, ich kann helfen, ich habe in der Garage 3 Fahrräder, der arme Kerl hat kein Fahrrad, ich gebe mir von 3 1. Was für ein Opfer. Ich habe aus meiner Fülle, aus meinem Reichtum ihm gegeben. Aber wenn ich sage, wenn ich das Fahrrad ihm gebe, aber selbst dann keins mehr habe, dann muss ich laufen. Bin ich dazu bereit? Ja, komme ich zu spät zur Gemeinde? Kann ich das nicht mehr tun? Dann geht meine Gesundheit in den Keller, ist auch nicht Gott gewollt. Muss ja auch danach schauen. Ja, wir haben gute Ausreden, warum wir diese Dinge nicht tun, warum wir nicht bereit sind, dieses Opfer zu bringen. Hier ist nicht die Rede von dem Geben des Überflusses und es nicht merken. Darin zeigt sich die Liebe nicht. Die Liebe zeigt sich in der Selbstentäußerung. Wie hat Jesus uns geliebt? Er, Philipper 2, der Gott gleich war, er es nicht für einen Raub hielt. Das heißt, für ihn war das nicht, als ob er beraubt wird. Er entäußerte sich selbst, legte alle Privilegien, er verzichtete auf alles, kam in diese Welt, wurde dir und mir gleich wie ein Mensch befunden. In aller Schwachheit, in aller Sündhaftigkeit, Versuchbarkeit, Bedürftigkeit, Hunger, Durst, all diesen Dingen. Und ging den Weg des Gehorsams für dich und für mich, starb für dich und für mich, oder? Das ist das Beispiel, das ist das Muster der Liebe. Und was sagt Paulus? Habt dieselbe Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war, der, obwohl er Gott gleich war, so beginnt dieser Abschnitt. Wenn es nur eine Liebe gibt, dann sagt er bitte, dann wünsche ich mir, dass ihr diese Liebe habt, die Liebe des Christus. Denn das ist der Maßstab der Liebe, Aufopferung. Für den anderen etwas zu tun, auch wenn es mich alles kostet. Ich sage jetzt bewusst sogar alles. Ich könnte ja sagen, etwas kostet, wo wir schon sagen würden, da würden wir uns schon sehr liebevoll empfinden. Aber wenn es sogar alles kostet, denn es heißt, lesen wir mit mir Vers 16 nochmal. dass er für uns sein Leben hingegeben hat, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Auch wir, und hier steht nicht, könnten. Hier steht auch hier, wäre schön, wenn du bereit wärst. Hey, ich habe eine Bitte an euch, liebe Kinder Gottes. Bitte, macht es doch auch, was Jesus gemacht hat. Wäre echt nett. Hier steht schuldig. Das Wort bedeutet verpflichtet. Ein Kind Gottes, das ist keine Alternative. Das ist kein Vorschlag. Das ist kein, ja, nice to have. Es ist eine Verpflichtung. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du aus Gott geboren bist, wenn du die Liebe Gottes in der Tat erfahren hast, dann bist du verpflichtet, in dieser Liebe zu leben und diese Tat zu tun. Das ist eine Verpflichtung. Und jetzt versteht ihr, wer kann es tun? Wer ist so aufopferungsvoll? Wer? Wir haben gelesen im Psalm, da ist keiner. Und ich habe, versteht ihr, wenn nach dieser Vorbereitung achte ich auf Wörtchen, ganz besonders, da ist keiner, der gerecht ist. Da ist keiner, der Gutes tut. Die tun es nicht. Worauf hat Gott geschaut? Ob jemand Gutes tut. Nicht, ob jemand gut ist. Finde ich jemand, der Gutes tut? Und er findet niemand, der Gutes tut. Er sieht immer, die immer nur Böses tun. Es ist das Tun. Und Gott sieht niemand. Er muss ein neues Herz geben. Er muss einen neuen Geist geben. Er muss einen neuen Bund schließen. Er muss die Menschen dazu befähigen, dass sie in der Lage sind, so zu sein, wie er ist. Wie ist er? Er ist Liebe. Wie ist diese Liebe? Es ist nicht Gott einfach ein emotionales Gefühl. Es ist eine Tat. Gott ist eine Tat. Wenn ich das so sage. Er ist Kraft. Er macht. Wenn er sagt, Lukas hat es uns gesagt, dann geschieht das. Er hat die Mittel dazu. Er hat die Fähigkeit. Wenn er sagt, ich liebe dich, wisst ihr, wie sich das zeigt? Er macht's. Er sagt nicht, Willi, ich liebe dich und ich hoffentlich reicht das. Wenn er sagt, Willi, ich liebe dich, dann geschieht etwas. Aber diese Liebe zeigt sich dann in dem, was er in meinem Leben tut. Und dann weiß ich, ich bin von ihm geliebt. Er hat's getan. Und er hat gesagt, ich liebe dich und darum sterb ich für dich. Ich tue etwas. Ich werde all deine Sünden wegnehmen, eine Tat. Ich werde all deine Sünden vergeben, eine Tat. Ich werde es nicht mehr gedenken, eine Tat. Das ist, was er macht. Er sagt nicht, Willi, ich liebe dich, ich fühle so eine Zuneigung zu dir, alles ist gut. Das ist nicht die Liebe Gottes. Er liebt mich, indem er meine Schuld mir nicht zurechnet. Er liebt mich, indem er meine Sünden mir nicht immer vorhält. Er liebt mich, weil in dem, was er tut, liebt er mich. Und wenn das ist, wenn du das erkennst in Christus Jesus, dass er etwas für dich getan hat, dann siehst du die Liebe. Und dann kannst du doch nicht zweifeln, ob du von ihm geliebt wirst. Ja, ich fühle das nicht. Ist egal, ob du es fühlst oder nicht. Er hat es getan. Er hat die Liebe demonstriert. Er hat die Liebe gezeigt. Wieso zweifelst du an seiner Liebe zu dir? Denn diese Liebe ist eine Tat. Und er sagt, darin kannst du erkennen, dass ich dich liebe. Ich bin für dich gestorben, ein Opfer dargebracht. Wenn ihr mit mir ganz kurz in den Epheserbrief geht, Epheser Kapitel 5, schaut mal, wie Paulus diese Wahrheit dort formuliert. Kapitel 5, richtig? Ab Vers 1. Steht vorher auch schon was Gutes da, aber ab Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes, heißt dort. Als geliebte Kinder. Also, er spricht Kinder Gottes an. Und das ist übrigens die einzige Voraussetzung, um Gott nachzuahmen, so sein wie er. Überlegt man, der Anspruch ist, seid Nachahmer Gottes. Es ist nicht seid Nachahmer von dem XY, der es gut meint. Nicht mal seid Nachahmer von Paulus, seid Nachahmer von Gott. Was bedeutet, Nachahmer Gottes zu sein? Seid Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe. Das ist das Vorbild. Das ist das, was wir nachahmen sollen. Das ist unser Beispielmuster. So sollen wir sein. Gott ist Liebe. Wir sollen lieben, nachahmen. Und schaut mal, was bedeutet das? Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Das ist das Muster. Du musst dir diese Liebe nicht ausdenken. Du musst dir nicht diese Liebe aus deinem Leben nehmen, deine Empfindung, Verständnis von Liebe und darauf übertragen und sagen, ah, so ist Liebe. Dann liebst du anders wie der und du liebst anders wie der. Nein, es gibt ein Muster, es gibt nur eine Definition. Das ist Christus. Wie hat er uns geliebt? Schaut mal, was da steht. Was ist das Muster, was ist das Beispiel? Der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe. Das ist das Beispiel. Das ist die Liebe. Ahmt Gott nach, heißt ahmt Christus nach. Christus nachahmen bedeutet, er hat sich hingegeben als Opfer. Und hier redet er, schaut mal, nicht von Sündopfer. Er redet hier nicht vom Erlösungsopfer. Hier steht Folgendes. Als Schlachtopfer. Was ist ein Schlachtopfer? Es wurden Sündopfer dargebracht, um Schuld des Volkes zu sühnen. Und es wurden Schlachtopfer dargebracht, um Gott zu verherrlichen, ihm Dank zu sagen. Das sind Schlachtopfer. Brand- und Schlachtopfer werden sie im Alten Testament bezeichnet. Wir ahmen Jesus nicht nach, indem wir für Schuld sterben, der anderen können wir nicht. Aber wir ahmen Jesus nach, indem wir unser Leben für die dahin geben, die unsere Brüder sind und Schwestern sind, die von Gott geliebt sind. Indem wir uns hingeben als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Römer Kapitel 12. Das ist, was Gott wohlgefällt. Das ist, was Gott verherrlicht. Wir geben uns, und das heißt, es kostet was. Es kostet Verzicht. Hier geht es nicht, oh, ich fühle es nicht, dann mache ich es nicht. Daran habe ich keinen Spaß, mache ich nicht. Das ist nicht so meins, mache ich nicht. Dazu habe ich keine Neigung, mache ich nicht. Macht mir keine Lust, mache ich nicht. Darum geht es nicht. Übrigens, wenn Jesus so handeln würde, ob er Lust hat oder nicht. Wenn Gott so handeln würde, ob er gerade empfindet oder nicht. Ganz ehrlich, wie oft lesen wir von Jesus, dass er sehr, sehr, sehr ärgerlich über die Jünger war? Ich erinnere euch, Johannes 13. Wie beginnt das? Und als er wusste, dass er zum Vater geht, liebt er die Seinen von Anfang an und bis zum Ende. So beginnt dieser Abschnitt. Und was ist in Johannes 13? Fußwaschung. Und dann gürtete sich, kleidete sich ab, nahm Knechtsgestalt eines Dieners und wäscht die dreckigen Füße seiner Jünger, die aber da liegen und darüber streiten, wer unter ihnen der Höchste sei. Glaubt ihr, Jesus dachte, Mensch, die sind so toll. Es macht gerade so Spaß, denen zu dienen. Es ist so herrlich, diese Füße. Stinkende Füße, dreckige Füße, Hochmut im Herzen, Überheblichkeit, Neid, alles war da. Er liebte sie von Anfang an, heißt es, vor Grundlegung der Welt. Und liebt sie bis zum Ende in Ewigkeit. Und weil das da ist, aber glaubt ihr ein Gefühl? Nein. Dann sagt, macht Jesus, ich zeige euch, was diese Liebe ist. Und dann erklärt Johannes, und er nahm und tat etwas. Diese Liebe vor grundlegender Welt bis in die Ewigkeit wird durch eine Tat illustriert. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht das Gleiche. Nicht Füße waschen, das erspare ich euch. Nein. Wir haben verstanden, in dieser Tat hat er die Erlösung, die Reinigung geschaffen, ihrer Seelen. Er hat sich für sie völlig hingegeben. Das ist Liebe, eine Tat, nicht ein Gefühl. Nochmal, all die Romantiker sagen, oh Mann, darf ich nie wieder was fühlen? Doch, darfst du. Aber du kannst das so oder so tun. Du wirst es in allen Bereichen, ob christlich oder geistlich und ungeistlich, du wirst Dinge fühlen. Aber davon ist hier nicht die Rede. Wenn du wartest auf ein Gefühl als treibende Kraft für deine Bruderliebe, dann wirst du lange warten. Du sollst es tun. Jesus hat es getan. Das ist die Aufforderung an uns. Geht mit mir in den Römerbrief. In den Römerbrief, Kapitel 13. Ihr könnt euch gerne merken, Johannes 13, Römer 13, 1. Korinther 13, das zeige ich euch. Leicht zu merken, all das, da geht es um die gleichen Themen. Aber erstmal in den Römerbrief, Kapitel 13. Römerbrief, Kapitel 13, ich habe es auch gleich. Lest mit mir ab Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu leben. Das ist, Paulus bringt unsere ganze Ethik, unser ganzes Moral, unser Christsein auf einen Punkt. Seid niemand etwas schuldig, als, und er sagt nicht einfach zu lieben. Er sagt, niemand etwas schuldig, als einander zu lieben. Warum einander? Wer sind die einander? Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch einander liebt. Das ist ein Kennzeichen Kinder Gottes, wenn ihr euch einander liebt, nicht einander hasst. Seid niemand etwas schuldig, als einander zu lieben, die Brüder zu lieben. Wie ist diese Liebe? Es ist eine Tat, nicht Gefühl. Ich mache es oder ich mache etwas nicht. Schnell zurück zum ersten Johannesbrief, zweiter Punkt. Zweiter Vers, Vers 17. Um das deutlich zu machen, um das zu erklären und illustrieren, schreibt Johannes Folgendes, Vers 17. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Warum das jetzt? Nicht wenige lösen diesen Vers aus dem Kontext, nicht wenige nehmen diesen Vers gerne, um etwas zu illustrieren und zu sagen, das Christsein bedeutet ein soziales Evangelium. Das bedeutet Brunnengraben, das bedeutet Kindergärten und Schulen gründen, Essen verteilen, das ist Christsein. Das ist das. Zu lieben bedeutet, aktiv zu werden, praktische Dinge zu tun und Hilfsgüter und all das. Das können wir gerne machen, das ist nicht falsch. Aber darum geht's nicht. Warum erwähnt Johannes das? Warum redet er auf einmal und spricht von einem Bruder, der Mangel leidet und und Hilfe braucht? Es sind mehrere Aspekte. Der erste ist, er möchte zeigen, dass von dieser Liebe, von diesem Opfer, von dem die Rede ist, es geht hier um etwas, was wir tun sollen. Darum nimmt er ein praktisches Beispiel, ein gutes Beispiel, ein Beispiel der Tat. Du kannst sagen, ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Schwester. Du kannst immer das sagen. Ich habe nichts gegen ihn, ich liebe ihn. Ja, schön. Aber du siehst ihn in der Not, in Schwierigkeit, in Problemen. Und du verschließt dein Herz, gucken wir es gleich an, und unternimmst nichts. Dann kannst du viel sagen, ich liebe ihn. Ist nicht in der Wahrheit. Denn Liebe ist in der Tat und in der Wahrheit. Das ist nicht in der Wahrheit. Du kannst es bekennen. Ich liebe meine Gemeinde. Aber bist nicht bereit, irgendein Opfer dafür zu bringen. Nein, die Gemeinde ist für mich da. Ich muss mich wohlfühlen, es muss mir gut gehen, es muss mir gefallen. Mir. Wenn es mir nicht gefällt, da suche ich mir eine neue Gemeinde. Übrigens, darum suchen Menschen ganz viele Gemeinden, weil es nie immer um sie geht. Weil es immer um Christus und die anderen geht. Die Schuldigkeit ist nicht, und die Gemeinde ist schuldig, die Kinder sind schuldig, mich zu lieben. Das steht nicht. Wir sind schuldig, einander zu lieben, den Nächsten zu lieben. Das ist die Schuldigkeit. Aber wenn man einen Ort sucht, wo ich geliebt werde, da wird man immer enttäuscht. Abgesehen, wenn man auf Gefühlsebene sowieso. Es geht um eine Tat. Und Johannes nimmt ein Beispiel und er formuliert das sehr weise. Er sagt, wer aber irdischen Besitz hat, das heißt, wenn du die Möglichkeit hast zu helfen, das ist, was er sagen möchte. Er sagt nicht, wenn du Überfluss hast, davon ist nicht die Rede. Wenn du genug hast, und es dich nichts kostet, davon ist nicht die Rede. Wenn du die Möglichkeit hast zu helfen, das ist der Punkt. Wenn du nichts hast, wie sollst du was geben, oder? Aber wenn du die Möglichkeit hast, du hast etwas. Du hast irdischen Besitz, du hast Güter. Du hast ein paar Euro auf dem Konto, du hast Wasser zu Hause, du hast Brot, du hast eine Soße, keine Ahnung. Du hast das. Fleisch im Kühlschrank. Du hast ein Fahrrad, du hast ein Auto, du hast Geld, du hast diese Dinge. Wenn du diese Dinge hast, aber dann, und jetzt schaut mal, und was steht da nicht? Und der Bruder kommt zu dir und sagt, ich brauche Hilfe. Steht nicht da, oder? Das ist aber, was sie erwarten. Da kommt einer und sagt, Willi, kannst du mir helfen? Mir fehlt heute Geld. Und dann sagen wir, na gut, ich gebe dir. Die Schrift geht weit darüber hinaus. Das ist nicht die Liebe des Christus zu uns. Wann wurden wir geliebt? Ehe er uns geliebt hat. Er ist in Vorleistung. Er hat geschaut, Willi ist bedürftig. Er ist ein Sünder, braucht Erlösung. Und dann hat er etwas getan. Er hat nicht gewartet, bis ich sage, oh Jesus, ich brauche dich. Er hat mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir werden, Johannes wird das präzisieren und ich bin mir sicher, ihr wisst das. Er hat gesagt, denn er hat uns geliebt, ehe wir ihn geliebt haben. Das heißt, er hat etwas für uns getan, bevor wir etwas für ihn getan haben. Das ist die in der Sprache des Johannes hier. Das heißt, Johannes nimmt ein Beispiel und sagt, woran kann ich erkennen, dass ich ein Kind Gottes bin? Wenn ich einen Bruder, also einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, jemand im Herrn, wenn ich ihn sehe, hier geht's nicht, er fragt mich, er kommt zu mir und oh, ich muss jetzt helfen, das ist nicht mal das Thema, es geht noch mal eine Etage höher. Ich habe ein Auge für meine Geschwister. Ich sehe die Not und das macht was mit mir. Aber ich rede nicht von einer Gefühlsebene. Das macht was mit mir, indem ich in mir eine Entscheidung treffe. Und ich verschließe mein Herz, sagt Johannes. Was bedeutet das? Das Herz ist eben nicht das Ding da und bum, bum, bum und Schmetterlinge und ich liebe. Die biblische Definition von Herz, Entscheidung, Willen, Denken. Ich entscheide mich, ihm nicht zu helfen. Ich sehe es, er fragt mich nicht einmal. Und in mir entscheide ich, nee, keine Hilfe. Ja, wenn er kommt, vielleicht. Aber dann muss er schön bitten. Und vielleicht nur, wenn er es zurückgibt. Ich prüfe das. Nein, er ist nicht würdig. Der hat nichts Gutes mir mehr getan. Er kann mir auch nichts zurückgeben übrigens, weil er nichts hat. Nein, ich helfe ihm nicht. Ich treffe in meinem Herz eine Entscheidung. Ich sehe die Not meines Bruders, für die Jesus gestorben ist. Der Gott gehört, der ist im gleichen Leib wie ich. Ob Finger, Hand, was auch immer in übertragenem Sinne. Ich sehe seine Not, aber ich treffe in mir eine Entscheidung und sage, ich werde ihm nicht helfen. Dann sagt Johannes, wie bleibt denn die Gottesliebe in ihm? Wie kann er sagen, Gott ist in mir und bleibt in mir, denn Gott ist Liebe. Gott ist Tat. Wie kann man behaupten, von Gott geboren sein, aber sein Wesen nicht in sich zu haben? Bleibend. Denn im Johannesevangelium wissen wir, oder? Woran erkennt man, ob es echt ist? Es bleibt. Man bleibt in der Lehre, man bleibt in der Liebe, man bleibt eben in diesem Tun. Man bleibt in ihm, er in uns. Es geht immer ums Bleiben. Das heißt, es ist keine einmalige Aktion. Einmal habe ich es hingekriegt und dann sagst du, ja, jetzt soll jemand anders das bitte schön machen. Ich habe doch schon einmal. Nein. Ich sehe meinen Bruder leiden, egal wie oft, egal wie viel. Und ich mache etwas. Ich mache etwas. Es ist ein Tun. Darum sagt Johannes, ich gebe euch ein Beispiel. Übrigens, die Bibel sagt, vergebt einander wie Christus, oder? Die Bibel nennt so viele Beispiele, wo wir das Gleiche tun, sondern was Jesus getan hat. Das ist übrigens nach Jesu nachfolgen. Wir wandeln, wie er gewandelt ist. Und er hat seine Liebe uns darin erwiesen, dass er etwas getan hat. Das ist die Liebe, das Tun. Ich komme zum Schluss in der Weise, ich möchte euch etwas kurz aufzeigen, was für mich eigentlich nicht neu sein durfte, aber sich neu angefühlt hat. Ich habe diese Dinge nicht so bewusst in dieser Weise gelesen, aber ich möchte euch nur beispielhaft auf ein, zwei Dinge aufmerksam machen. Drei Beispiele geben, dass die Bibel, und das belegen, deswegen prüft, dass die Bibel die Liebe nicht als Gefühl, sondern als Tat definiert. Nochmal, ich sage es noch einmal, die Liebe ist nicht die Kraft, etwas zu tun. Die Liebe ist das Tun. Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Die Pharisäer haben ihn versucht. Matthäus Evangelium Kapitel 24, könnt ihr gern zu Hause nachlesen. Als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Ihr wisst, was Jesus geantwortet hat? Liebe Gott von ganzem Herzen, von deiner Seele, von dem ganzen Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Jesus sagt, wenn du das Gesetz auf seinem Wesen reduzieren möchtest, wenn du das Gesetz verstehen möchtest, wenn du verstehst, was das Gesetz ist, dann musst du begreifen, es gibt zwei Dinge und da ist das Ganze drin. Und das bedeutet, liebe Gott und den Nächsten. Was ist das Gesetz? Liebe. Jetzt, soweit seid ihr mit mir, oder? Jetzt kennt ihr das Gesetz. Ich verlange jetzt von euch nicht, dass ihr die 10 Gebote in der richtigen Reihenfolge alles sagen könnt, was aber auch nicht schlecht wäre. Kann man schon mal ruhig wissen. Aber wenn ihr also das Gesetz nehmt, das von der Definition, Paulus sagt es übrigens im Römer Kapitel 13, Abvers 9, dass in der Liebe das ganze Gesetz zusammengefasst ist. Das heißt, das Wesen des Gesetzes ist Liebe. Wer ist Liebe? Gott. Das heißt, wenn wir Gott verstehen, Gott offenbart sein Wesen in seinem, sein Wesen in dem Gesetz. Und dieses Gesetz ist was? Liebe. Aber jetzt liest man das Gesetz. Die Liebe zu Gott, wie wird sie definiert? Und fühle Gott. Und wenn du fühlst, dann mach. Und dann sollst du Emotionen empfinden. Und du sollst das fühlen und das. Was steht sowohl auf der einen Seite der Tafel, was steht auf der anderen Seite des Tafels? Du sollst tun und du sollst nicht tun. Das heißt, die Definition der Liebe zu Gott ist wie? Mach es. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren. Wenn du das nicht tust, weißt du, was das bedeutet? Du liebst. Wenn du deine Frau, wenn du deinen Mann nicht betrügst, liebst du sie. Selbst wenn du nicht, das, sorry, wenn ich das sage, sondern wenn du jetzt nicht Schmetterlinge im Bauch hast. Das ist Liebe. Wenn du bei deinem Nachbarn nichts klaust, das ist Liebe. Wenn du niemand tötest, das ist Liebe. Wenn du einen Zaun auf dem Dach baust, damit da niemand runterfällt, das ist Liebe. Wenn du eine Grube zugräbst, damit niemand reinfällt, das ist Liebe. Das ist das Gesetz. Das ist Liebe, nicht in Liebe in Tat, Liebe in Aktion. Aber es ist nicht ein Gefühl und dann mache ich das Loch zu. Ein Gefühl und ich baue einen Zaun. Nein, wenn du das machst, das ist Liebe. Ob du fühlst oder nicht, du bewahrst Leben, das ist Liebe. Du lässt es Gott nicht, du missbrauchst seinen Namen nicht, das ist Liebe. Du betest keinen anderen Götter an, das ist Liebe. Könnt ihr mir folgen? Es ist eine Tat. Woher weiß ich, dass ich Gott liebe? Ich mache es oder ich mache es nicht. Ich mache bestimmte Dinge und bestimmte Dinge mache ich einfach nicht. Das heißt, ich liebe Gott. Woher weiß ich, dass ich meine Geschwister liebe, meine Nächsten liebe? Ich mache bestimmte Dinge und bestimmte Dinge mache ich einfach nicht. Das ist Liebe. Es ist unabhängig davon, ob du Emotionen, Zuneigung oder etwas hast. Das ist Liebe. Von dieser Liebe ist hier die Rede. Ob du etwas tust oder etwas nicht tust. Diese Liebe, aber wer kann sie so leben? Nur der, der von Gott befähigt ist, es zu tun. Letztes Beispiel und dann noch ein nach und dann das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13 von Paulus, ist euch Begriff, gell? Darf ich euch noch bitten, nur noch wirklich das aufzuschlagen? Ich verspreche es euch. 1. Korinther 13 ist so bekannt. Wir wissen, dass in welchem Kontext das geschrieben worden ist. Die Lieblosigkeit der Korinther untereinander. Und er sagt, ihr könnt euch rühmen, der Weisheit und der Zungenrede, alles, wenn das alles, das ist, wenn ihr keine Liebe habt, dann für die Katz. So, das ist ja sein Hintergrund. Er sagt, Leute, ihr seid lieblos gegeneinander. Aber wie definiert er Liebe? Wie macht er das? Was sagt er, was diese Liebe ist? Und er, wie viele Hochzeiten und was weiß ich nicht, schon alles gelesen und gebraucht und zitiert und auf geschrieben. 1. Korinther 13, ich sollte immer schneller aufschlagen, als ich rede. Ich möchte euch nur ein paar Verse vorlesen und die bringt es einfach auf den Punkt. Lest mal mit mir 1. Korinther 13, Vers 4. Hört mal die Definition von Liebe. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nichts groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit an der Wahrheit. Wie wird die Liebe hier definiert? Steht irgendwo von einem Gefühl. Es ist etwas, was getan wird. Man ist langmütig, das muss man machen, das ist Liebe. Wenn du langmütig gegenüber deinem Bruder und deiner Schwester in der Gemeinde bist, weißt du, was du tust? Du liebst ihn, auch wenn es schwer ist. wenn du innerlich vielleicht, aber du machst es, du gehst Meilen und Meilen, das ist Liebe. Wenn du gütig bist, das ist Liebe. Wenn du nicht neidest und eifersüchtig bist, das ist Liebe. Wenn du nicht dich groß machst und dich überhebst über den, groß tust und dich über anderen stellst, sondern dich demütigst, das ist Liebe. Das ist etwas, was man macht. Man bläht sich nicht auf, Liebe. Man benimmt sich nicht unanständig, was alles damit reingehört, vieles. Liebe. Man sucht nicht das Seine in dem, was man tut. Liebe. Man rechnet Böses, was da ist, einem nichts zu. Liebe, das macht Gott mit uns. Übrigens, hier wird die Gott beschrieben in seinem Wesen. Das ist Gott. Das ist Liebe. Liebe ist eine Tat und Wahrheit. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Wenn du das nicht tust, sagst du, ah, das geschieht ihm echt recht. Endlich kriegt das mal drauf. Liebe ist, die macht das nicht. Nochmal, Liebe macht es nicht. Liebe etwas ist, was man tut. Als ich darüber nachdachte in der Vorbereitung, dachte ich, was für ein kurzes Verständnis hatte ich von Liebe. Und ganz ehrlich, dann fing ich darüber nachzudenken, ob in meinem persönlichen Umfeld, meiner Familie, ob in der Gemeinde. Und wisst ihr, was passierte? Auf einmal entdeckte ich Liebe. Und das nicht wenig. Das nicht wenig. Weil ich das Tun sehe auf einmal. Und ich sehe, Dinge werden für mich getan. Das ist ja Liebe. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr diese Wahrheit nicht als meine Wahrheit nehmt, sondern prüft, ob das vom Wort Gottes so ist und es tut. Was hat Jesus gesagt? Ich schließe damit. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Er sagt, wer mich wirklich liebt, sagt er, der tut es. Nicht fühlt es. Er tut es. Tut, was ich ihm sage. Das ist Liebe. Liebst du Jesus? Dann tu's. Tu's. So einfach. Und doch so schwer brauchen wir die Gnade Gottes. Amen.